Herzlich darf ich Sie bitten, aufzuschlagen bei 2. Samuel 18. 2. Samuel 18, ab Vers 19. Nur einmal im Vers 19. Erster Hinweis auf die Person, um die es gehen wird: Ahimaaz, der Sohn Zadoks. Der Sohn des Oberpriesters Zadok, befreundet mit dem anderen Priestersohn Jonathan, dem Sohn Abiathars. Abiathar stammte aus etwas angestaubtem, altem Priestergeschlecht, das von Eli, von Silo herkam. Und mit dem Zadok war eine neue Priestergeneration gekommen. Das heißt mal im Buch der ersten Chronik: Zadok war ein mannhafter Kämpfer. Also eine ganz ungewöhnliche Pfarrersgestalt. Und etwas von dem Kämpferischen war auch bei dem Ahimaaz. Es war eine gewisse Rivalität zwischen den Vätern, wie das bei Pastoren üblich ist. Aber die Söhne haben sich gut vertragen. Die Rivalität bezog sich darauf, dass der Zadok mehr dafür war, dass der Salomo Nachfolger von David werden sollte. Und der hohe Priester Abiathar eine andere Vorliebe hatte für den Amnon. Aber die beiden haben wahrscheinlich die neue Hauptstadt Jerusalem miteinander durchstreift, den Berg Zion, und haben sich bloß darüber gewundert, wie ihr verehrter König David so blind sein konnte, dass er nicht begriffen hat: der Absalom, der sägt doch am Thron des eigenen Vaters. Begreift das der David nicht? Oder ist er so vernarrt eventuell in seinen Sohn Absalom, dass er denkt, der von Gott durch Nathan verheißene Sohn Gottes, dem will ich das Reich bestätigen, der Sohn, der nach dir kommen wird, dem will ich das Reich bauen, das sei der Absalom. Kann der David so verblendet sein, dass dieser geniale Schönling Absalom, der brutal vorgehen konnte, dass der der Herrscher ist, konnte David wirklich meinen, der Absalom habe ein Gespür dafür, wie man auch die etwas schwierigen Stämme Israels, das was später das Nordreich war, an Jerusalem binden könnte, an das Königtum. Aber sie waren sich einig: unser König David ist spitze. Ahimaaz und Jonathan, die beiden Freunde, von denen die Bibel dann einiges gemeinsam berichtet. Aber wir wollen heute nur den Abschnitt lesen bis Kapitel 19, Vers 1. Da erbebte der König, richtig so ein Schüttelfrost, wie wir es erleben bei Leidenden oder auch Trauernden, sich körperlich auswählte. Er bebte der König und ging hinauf in das Obergemach des Tores und weinte, und im Gehen rief er: mein Sohn Absalom, mein Sohn Absalom, wollte Gott, ich wäre für dich gestorben. O Absalom, mein Sohn. Vers 4, und das Kriegsvolk stahl sich weg an diesem Tag in die Stadt, wie sich Kriegsvolk wegstiehlt, das sich schämen muss, weil es im Kampf geflohen ist. Denn der König hatte sein Angesicht verhüllt und schrie laut: ach, mein Sohn Absalom, Absalom, mein Sohn. Wir können es uns gar nicht vorstellen, wie diese Totenklage hebräisch geklungen haben muss. Abschalom, Beni, 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 Abschalom, Abschalom, Beni. Wollte Gott, ich wäre für dich gestorben. Beni, Abschalom, mein Sohn. Seitdem ich das im Ohr habe, hat uns mal der alte schweizerische Professor Köhler diese israelische Totenklage vorgesungen, vorgeschrien. Dieser greise Professor Köhler war damals wesentlich jünger als ich heute bin, kam uns furchtbar alt vor, aber es war eindrücklich. Absalom, mein Sohn, seitdem ich das gehört habe, tut mir's immer ein wenig weh, wenn in mancher unserer gut gemeinten geistlichen Lieder sobald im Schnaderhüpfelton gesungen wird, er gab seinen Sohn, er hängte ihn ans Kreuz und er starb für mich, können wir uns eigentlich den Schmerz des Vaters ausmalen? Er, der seines eigenen Sohnes nicht verschont hat. Es dürfen von mir aus die Schwarzen in Südstaaten singen, oh happy day, when Jesus took my sins away. Wie ich glücklicher Tag, als Jesus meine Sünden wegnahm. Aber hören Sie immer als Grundton mit, als Grundton, Schmerz des Vaters. Die Choräle haben das viel besser aufgenommen. Sein Sohn ist ihm nicht zu teuer. Nein, er gibt ihn für mich hin, dass er mich vom ewigen Feuer durch sein teures Blut gewinnt. O du unergründer Brunnen, wie will doch mein schwacher Geist, ob er sich gleich hoch befleißt, deine tief ergründen können. Alles Ding wird seine Zeit, Gottes Lieb in Ewigkeit. Sie merken, wie so eine Geschichte Hintergrund ist, dass wir das Leiden Jesu recht einordnen. Auch schon die Formulierung, wollte Gott, ich wäre für dich gestorben. Der David wäre bereit gewesen, sein Leben zu lassen für seinen Absalom, für den Unwürdigen. Ähnlich und doch wie anders ist der Wille des Vaters im Himmel, der nicht bloß gesagt hat, wollte Gott, sondern ich möchte das Leben lassen für dich, die ganze Herrlichkeit meines Sohnes. Aber diese Geschichte, die paar Verse, die wir heute ein bisschen ansehen wollen, haben auch noch einen anderen Hintergrund. Es wird uns deutlich gemacht, was Evangelium ist. Man versucht heute das ein bisschen attraktiv zu machen, übersetzt frohe Botschaft oder gute Nachricht. Was heißt gute Nachricht? Wenn vorher Nachrichten gekommen ist, gegen Himmelfahrt wird das Wetter wieder langsam besser und wärmer, das ist gute Nachricht, aber kein Evangelium. Die ersten Christen haben bewusst einen Begriff genommen, der außerordentlich ist. Im Alten Testament, in der griechischen Übersetzung des Alten Testaments, in der Septuaginta, gibt es zwei Geschichten, die eigentlich immer klar machen, was Evangelium ist, Evangelion. Einmal in dem ganzen Geschichtenzyklus um Elisa, als Samarien belagert wird von den Aramäern, ausgehungert wird. Man verkauft sogar Taubenmist. Mütter schlachten die eigenen Kinder. Und da sind ein paar Aussätzige vor dem Tor, die sagen, wir verhungern hier, jetzt gehen wir ins Lager der Aramäer, in die Zeltstadt, vielleicht kriegen wir da einen Brocken Abfall. Wie wir in der Nachkriegszeit gehofft haben, von Amerikanern so ein paar alte Stücke Weißbrot zu bekommen. Nicht? Vielleicht kriegen wir da ein bisschen Abfall. Und wie sie ins Lager der Aramäer kommen, ist das Lager leer und die Esel und Pferde angebunden und die Zelte voll mit Nahrung und Kleidung. Denn Gott hatte einen Schrecken über das Lager der Aramäer kommen lassen. Sie waren geflohen. Und da hauen die Feste rein und essen, bis sie nicht mehr können. So wie wir hier in Langensteinbacher Höhe. Bis sie nicht mehr können und sagen, da ist so viel, es wäre doch ein Verbrechen, wenn wir es nicht in die Stadt hinausrufen würden. Leute, hier gibt's, ihr müsst nicht verhungern, hier gibt's in Hülle und Fülle zu essen. Dies ist ein Tag tu Evangelio. Dies ist ein Tag des Evangeliums. Das Evangelium ist, Leute, hier gibt's was, ihr könnt euch unvorstellbar für euch, was alles an Herrlichkeiten gibt, ihr könnt leben, ewig leben. Deshalb wurde der Begriff Evangelium übernommen. Gute Botschaft. In diesen paar Versen zwischen 2. Samuel 18 ab Vers 19 bis zum Kapitel 19 kommt fünfmal der Begriff Evangelion, gute Botschaft. Vers 20, Joab sprach zu ihm, du bist nicht der Mann für eine gute Botschaft. Vers 22, du hast keine gute Botschaft zu bringen. 25, der König sprach, ist er allein, so ist eine gute Botschaft. Vers 27, eine gute Botschaft. Ein Abschnitt, dem ums was ist das Evangelium. Gute Botschaft. Und es geht darum, wenn das Evangelium da ist, eine gute Botschaft, dann muss der Ahimaaz, auch wenn er kein geübter Läufer ist, kein Meldegänger, der ausgebildet ist darin, laufen, so schnell er kann, auch wenn es keinen Botenlohn bringt. Wie wenn ich liefe, lass mich laufen. Ich muss los. So sehen Sie, dass Apostel Paulus mal sagt, ich habe meinen Lauf vollendet. Da sagt, ich muss das Evangelium verkündigen. Was ist denn mein Lohn? Auch wenn ich keinen Lohn bekomme, dass ich es darf. Er hat mit dem Material, das er hier in dieser Geschichte vorfand, den Begriff, der schon bei Jesaja da ist, vom Friedensboten, wie lieblich sind die Füße der Boten, die den Frieden verkündigen, ausgeschmückt mit dieser Dringlichkeit, die er in der Ahimaaz-Geschichte fand. Da muss man doch laufen, wenn es gute Botschaft ist. Ich schäme mich der guten Botschaft nicht, ich bin ein Schuldner. Römer 1. Ich muss die gute Botschaft verkündigen. Vor langen Jahren hat der Missionsarzt Dr. Gottfried Riedel, der in Bhutan eine Aussatzarbeit aufgebaut hat, unseren versammelten Konfirmanden in Ulm damals berichtet davon und hat in seiner etwas spröden, zurückhaltenden Art gesagt, aber unsere Konfirmanden hat es beeindruckt, wie beim Aussatz bei der Lepra dann immer mehr die Finger verkrümmen und selbst wenn die Amerikaner nun Pillen erfunden hatten damals 1960, dass die akute Lepra zum Stillstand gebracht werden kann, konnten die von der Lepra befallenen ihre Finger nicht mehr benutzen. Und da ist er als Missionsarzt draufgekommen, dass der Schöpfer, unser treuer Gott in seiner großen Fürsorge, uns rechts und links in die Wade eine Ersatzsehne eingebaut hat. Stimmt? Er hat es behauptet. Ich kann es nicht nachprüfen. Eine, die wir sonst nicht brauchen. Die kann man leicht raustrennen, wurden zwei Konfirmandinnen, wurde übel dabei, als er es erzählt hat, wie das gemacht wird, sind umgekippt. Aber die werden rausgenommen, dann wird hier die Sehne eingesetzt und plötzlich lässt sich die Hand wieder bewegen. Also der Schöpfer hat dafür gesorgt, dass Material da ist. Und so scheint mir diese Geschichte auch zu sein. Da hat der Paulus erkannt, nicht bloß suchet in der Schrift, die von Jesus zeugt, sondern da ist der Anschauungsmaterial da, mit dem ich meinen Verdienst als Evangeliumsbote klar machen kann. Ich muss es tun, auch wenn es keinen Botenlohn gibt. Es ist gute Botschaft. ähnlich und doch ganz anders. Nicht wie der König, der seinen Sohn verschont haben wollte, sondern ich erzähle euch von dem König, der seinen Sohn nicht verschont hat, sondern euch, für euch alle hingegeben. Und so ähnlich ist ja beim Bericht von der Opferung Isaaks auf dem Moria, da ist der gleiche Begriff drin, welches, weil du deines eingeborenen Sohnes nicht verschont hast. Gleiche Begriff, verschont meinen Sohn Absalom. Also es sind geheimnisvolle Linien. Ich denke immer, die Bibel ist so großartig. Wie eine toll konzipierte Symphonie, wo das Thema immer wieder auftaucht. Und wir sind doch Stümper, dass wir bloß ein bisschen drüber gehen. Wir sollten in die Tiefe gehen und merken, was für Herztöne da drin sind. Das lernt man nicht in der Theologie, nicht jetzt als Denken, das kriegt man auf der Universität mit. So bloß im treuen Bibellesen kommt man langsam drauf auf die Beziehungen. Aber jetzt lassen Sie mich einfach heute Abend, an diesem späten Abend, ein wenig diese Geschichte nacherzählen. Als noch der junge Ahimaaz, der Priestersohn, und der Jonathan, der andere Priestersohn, Sorge hatte, wie geht das weiter mit dem Absalom? Dem kannst du nicht trauen. Der hat sich so ein paar Gespanne bestellt und so eine Leibgarde und der stiehlt das Herz der Leute. Kam schon ein Bote nach Jerusalem. Majestät, ist alles verloren. Dein Sohn Absalom hat sich in Hebron zum König ausrufen lassen. Hebron war die Stadt, in der auch der David sich zum König ausrufen hatte lassen. In Hebron, ganz im Süden, die Israelfahrer wissen, wie das im Süden liegt, hatte er die Vertreter Israels, des Nordreichs, kommen lassen. Genial konzipiert und hat sich da zum König ausrufen lassen. Die Freunde Davids haben gesagt, das wird nicht gut ausgehen. David hat gesagt, was heißt gut, nicht gut ausgehen? Wir müssen abhauen, so schnell wir können. Meinem Absalom ist alles zuzutrauen. Der hat ganz, ganz große Gaben. Wenn der mal anfängt, dann gibt's kein Halten mehr. Das war der Ausdruck von David. Und er verlässt mit seinen Getreuen Jerusalem, lässt seine Nebenfrauen zurück im königlichen Schloss, geht über den Kidron, das Haupt verhüllt, den Ölberg hinauf, noch ein letztes Mal blickt er zurück, mit Tränen in den Augen, er, der ehemalige Hirte, der seine Herde nie verlassen hat, dem zerreißt es fast das Herz, dass er seine getreuen Menschen hat verlassen müssen, sein Jerusalem, in das er die Lade Gottes gebracht hatte. Kam der Itai noch mit ein paar Soldaten und der Priester Zadok brachte die Lade Gottes aus der Stadt und der Abiatar brachte Opfer da. David sagt, Moment mal, lass die Lade hier in Jerusalem zurück. Wenn der Herr Wohlgefallen an mir haben sollte, dann wird er mich wieder zurückbringen. Und hat er kein Gefallen an mir, so tue er, wie ihm wohlgefällt. Das ist auch der Auslegung von, er wird's wohl machen. Der Geschichte mit der Bathseba hat er gesagt bekommen, dass Gott einmal durch seinen eigenen Nachkommen, der von deinem Leib kommen wird, ihm große Beschwer machen wird. Diese Rechnung wird jetzt zum Zahlen kommen. Aber kam auch der Huschai, der Kluge, der Huschai, der Arachiter, von dem wir sonst gar nicht wissen. Ich gehe mit dir. Und David sagt, Moment mal, Huschai, du könntest mir einen Dienst tun. Ich habe ein großes Problem. In der Stadt ist bei Absalom zurückgeblieben der clevere Ahithophel. Es gibt keinen Klügeren. Und ich traue schon dem Absalom alles Böse zu, aber wenn jetzt der Ahithophel noch da ist, gibt es für mich keine Rettung mehr. Könntest du nicht versuchen, dich einzuschmeicheln bei Absalom und so tun, als würdest du jetzt auf der Seite des Absalom sein, aber versuchen auch, einmal den Rat des Ahitophel ein bisschen zu verändern, ein bisschen Wasser in seine Pläne zu gießen und mir Bescheid zu geben, wie die Lage in Jerusalem steht, wie die Dinge sich entwickeln. Guck mal, die beiden Priester Zadok und Abiatar, die habe ich auch in die Stadt zurückgeschickt, denen könntest du Meldung geben und ihre Söhne, der Ahimaaz und der Jonathan, die können dann Meldegänger sein, die können Kuriere sein und mir Meldungen zu bringen. Denen sagt ihr Bescheid, die lokalisieren wir außerhalb vom Brunnen Rogel, nicht in der Stadt. Und eine Magd soll von den Priestern dann das an den Brunnen Rogel bringen durch eine Kurierstaffette. Und dann gehen die beiden los und sagen mir, wir gehen jetzt über die Berge auf einer Spur, die sonst nicht üblich ist, an den Jordan. Und an dem Jordan wollen wir dann hören, wie sich die Dinge in Jerusalem entwickeln. So hat der junge Ahimaaz eine Aufgabe bekommen. Der Priestersohn ist plötzlich in der Mitte des Geschehens. Und dann überschlagen sich die Dinge in Jerusalem. Der Absalom feiert oben auf dem Dachgarten des königlichen Schlosses seine Feten mit den Nebenfrauen von David. Bringt Schande über das Haus des David. Wie wenn er sagen wollte, es geht mich doch an. Dreck an, was der David wollte, mein Vater. Und dann fragt er den Ahitophel, was rätst du? Sollen wir sofort losgehen, dem David nach, ihn einholen, ihn schlagen oder sollen wir ein bisschen zuwarten? Der Ahitophel sagt, gibt nichts anderes als so schnell wie möglich los. Sonst ist ein verlorener Sieg. Wir müssen nachstoßen, so schnell wir können. Und dann macht der Absalom einen Fehler und sagt, Hushai, was meinst du? Du kennst vielleicht meinen Vater noch besser. Da sagt der Hushai, dein Vater ist ein gefährlicher Mann. Der ist wie ein Bär, wenn er verwundet ist, dann schlägt er um sich. Er ist unberechenbar. Wenn ihr je bloß euren Vater verwundet oder leicht anschlagt mit seinem Heer, dann schlägt er um sich, dann wird er fanatisch. Ist doch besser, du sammelst alle verfügbaren Soldaten aus dem ganzen Nordreich und mit der gesamten Heeresmacht erdrückst du ihn. Der Hushai wollte Zeit gewinnen. Der Absalom sagt, gut, das ist ein guter Rat, das machen wir. Wir holen zuerst alle verfügbaren Soldaten zusammen aus dem ganzen Nordreich. Als der Ahitophel merkte, dass sein guter Rat nicht gehört wird, hat er sich zur Seite gestohlen, ging hinaus, setzte sich auf seinen Esel. Der Ahiter nach Arach geritten, hat sich erhängt. Er hat noch einen Stolz gehabt, nicht? Wenn ich so brüskiert werde, wenn man mich nicht hören will, bin ja blamiert bis auf die Knochen. Und dann lässt Hushai durch den Priester Zadok und durch die Magd dem Ahimaaz und dem Jonathan am Brunnen Rogel ausrichten, David soll so rasch er kann über den Jordan, hinüber ins Ostjordanland. Aber in dem Augenblick, als die Magd die Botschaft überbringen will, als an den Ahimaaz und den Jonathan, an die Kuriere, werden sie von einem kleinen Burschen entdeckt. Feind hört mit. Was spielt sich da ab? Was tut die Frau da mit den beiden Priestersöhnen? Das melde ich sofort im königlichen Schloss. Und der König Absalom lässt sofort die Polizei ausreiten, die ganze Feldgendarmerie. Und da verstecken sich zuerst der Ahimaaz und der Jonathan in einem Brunnen, so ähnlich wie die Kundschafter da bei Jericho. Und die Frau, die sie verstecken lässt, tut eine Decke über den Brunnen und legt Gerste drauf. Aber dann gehen die auf einer falschen Spur schließlich durchs Gebirge zu David und sagen, auf über den Fluss, Huschai lässt dir es ausrichten, flieh, flieh, flieh. Bei den Römern hieß das Fuge, 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 Cito, Citius, Citissime. Flieh, 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 so schnell du kannst. Was die Hebräer gesagt haben, weiß ich nicht. Und David geht ins Ostjordanland, in die kleine Stadt Mahanaim, die kleine befestigte Stadt. Und dann wird ihm angesagt, Absalom hat jetzt sein Heer gesammelt. Die großen Heerscharen sind beieinander und sie ziehen ins Ostjordanland. Sie werden uns in Mahanaim erdrücken. Da zieht das kleine Heer, das bei David verblieben ist, aus durchs Tor. Das einzig schöne Gebäude in Mahanaim ist kein Schloss, sondern bloß der Torturm, in dem wohnt David. Und David tritt ins Tor und lässt diese armselige Parade an sich vorbei defilieren. Und als sie im Karree aufgestellt sind, die drei Heerhaufen, einer unter Joab, andere unter Abishai, unter Amasa, dritte, unter Ittai, der dritte, sagt David den drei Befehlshabern und den Hauptleuten, die er vortreten lässt, ich habe nur einen klaren Tagesbefehl. Verschont mir den Jungen. Wird immer im Hebräischen gesagt, den Jungen. Hoffentlich siegt ihr, aber habt Acht auf meinen Sohn Absalom. Er muss am Leben bleiben. Verschont ihn. Und das ganze Heer hört diesen Tagesbefehl, diesen merkwürdigen Tagesbefehl. Und dann ziehen sie aus und es gibt eine furchtbare Schlacht auf dem Gebirge Ephraim. Dass an dem Tag der Wald und die Gehege und die Hecken und die alten Steinbrüche mehr Menschen fraßen als die Schlacht. Muss eine furchtbare Schlacht gewesen sein. Und das Heer Absaloms wurde geschlagen vor den Männern Davids. Und Absalom auf seinem Maultier ist auf der Flucht, jagt unter einer Eiche durch und bleibt im dichten Geäst der Eiche hängen. Schnorr von Karolsfeld hat es ja so dargestellt, dass er mit seinen schönen, langen, gepflegten Haaren, so wie sie manche junge Leute heute haben, hängen geblieben ist. Aber vielleicht ist er überhaupt in eine Astgabel hinein. Und das Maultier ritt unter ihm weg. Da hängt er. Und einer der Soldaten entdeckt ihn. Mensch, da hängt der König. Der Königssohn. Der Aufrührer. Und sucht den Joab, den Feldhauptmann, und sagt, Herr General, ich hab den Absalom gefunden, der hängt da an einer Eiche. Warum hast du ihn nicht gleich totgeschlagen? Ich hätte dir ein Geschenk gegeben. Heute Morgen haben wir schon drüber gesprochen. Herr General, ich habe doch heute Morgen einen Tagesbefehl gehört, verschont mir den Sohn. Ach, sagt der Joab, ich kann nicht lang mit dir diskutieren, nahm vier Stäbe und stieß sie Absalom in den Leib und seine Waffenträger kamen und schlugen ihn vollends tot. Grausam. Die Welt ist grausam. Sie brauchen bloß in eine Zeitung hineinsehen, dann merken Sie, dass die Welt grausam ist. Wir in Korntal mit unseren Kinderheimen haben während des Irakkrieges, als Hunderttausende aufgestanden sind gegen den Krieg in Irak, der bestimmt schlimm war, gesagt, wer steht denn auf? Dagegen, dass so viele Familien zerstört werden und Kinder dabei kaputt gehen. Müssen Sie mal sehen, was das für Sozialarbeiter bedeutet, für Pädagogen, bloß um ein kaputtgegangenes Kind noch ein bisschen zu retten. Geht ein Krieg durch unsere Welt gegen die Kinder. Aber Klammer zu. Die Welt ist grausam. Als Ahimaaz das gehört hat, ging er zu Joab und sagte, jetzt darf ich aber unserem verehrten König David die Nachricht bringen, dass er endlich gesiegt hat, die gerechte Sache gesiegt hat. Ach, sagte Joab, ach kommen Sie, wir lesen den Text. Ahimaaz, der Sohn Zadoks, Vers 19. Ich versuche immer wieder zwischenhinein zu kommentieren. Ahimaaz, der Sohn Zadoks, sprach, lass mich doch laufen und dem König die gute Botschaft bringen, dass der Herr ihm Recht verschafft hat gegen seine Feinde. Aber Joab sprach zu ihm, du bist heute nicht der Mann für eine gute Botschaft. An einem anderen Tag darfst du eine Botschaft bringen, aber heute nicht. Denn des Königs Sohn ist tot. Er hat klar begriffen, was der Punkt ist. Doch keine gute Botschaft, wenn der Sohn des Königs tot ist und wir haben einen klaren Befehl gehabt, dass der erhalten bleiben soll, verschont bleiben soll. Und Joab befahl dem Mohren, im Hebräischen heißt dem Kushi, so hat das früher geheißen, ich habe immer früher gemeint, das sei ein Eigenname, der Kushi, aber es heißt der Kushiter, der Afrikaner. So wie in unserer Jugend bei den Olympischen Spielen 1936, Jess Owens, der schnellste war und der beste im Weitsprung. Dunkelhäutige können irgendwie schneller laufen. Und so waren damals die Schwarzen offenbar die Meldegänger, die Schnellläufer, die Nachrichtenüberbringer. Moab befahl dem Mohren, geh hin, lauf, sage dem König an, was du gesehen hast. Der Mohr wirft sich vor Joab auf die Erde und lief los, wie angebrannt. Ahimaaz aber, der Sohn des Zadok, sprach abermals zu Joab, komme, was da will, ich möchte auch laufen, von mir aus dem Mohren hinterher. Joab sprach, was willst du laufen? Mein Sohn, du hast kein Evangelium, keine gute Botschaft zu bringen. Ahimaaz sprach, komme, was da will, ich laufe. Da sprach Joab zu ihm, lauf, los, von mir aus. Da lief Ahimaaz auf dem Weg durchs Jordantal und kam dem Mohren zuvor. Durchs Jordantal war zwar ein bisschen weiter, aber man konnte schneller loslegen. Es ist wie wenn ich von Korntal über die Vizinalstraße nach Langensteinbach komme, ist zwar ein bisschen kürzer, aber auf der Autobahn geht es schneller. Nicht? Also der Ahimaaz hat begriffen, wenn ich da durch die Schleichwege im Gebirge gehe, das war kilometermäßig kürzer, aber da unten in der Jordanaue, da kann ich loslegen. Und beflügelt von der Botschaft, mein König hat Recht bekommen durch Gott. War doch wie eine neue Bestätigung durch Gott. Beflügelt von dieser neuen Dynamik ist er losgelaufen und hat den Mohren überrundet. Jetzt Szenenwechsel. Aber David saß zwischen den beiden Tortürmen und der Wächter ging aufs Dach des Tores an der Mauer und hob seine Augen auf und sah einen Mann laufen allein. Und rief, da läuft einer. Er sagte es dem König an. Der König aber sprach, ist er allein, so ist sicher ein Evangelium, eine gute Botschaft in seinem Mund. Solange es nicht Hundertschaften sind, eines geschlagenen Heeres. Einer ist das gute Nachricht. Und als der Mann immer näher kam, sah der Wächter einen zweiten Mann laufen und rief hinunter ins Tor, siehe, guck, schau, da kommt noch ein Mann allein. Der König aber sprach, der ist auch ein guter Bote. Heißt war vom David immer wieder, er ist wie ein Engel Gottes, dass er auch wusste, was im Menschen war. Aber war auch rein taktisch, wenn bloß so zwei laufen, dann ist noch kein geschlagenes Heer, das ist sicher auch ein guter Bote. Der Wächter sprach, ich sehe den ersten laufen, wie Ahimaaz, den Sohn des Zadoks, läuft. Und der König sprach, er ist ein guter Mann. Der bringt Evangelium, eine gute Botschaft. Ahimaaz aber rief und sprach zum König hinaufrufend ins Tor, Friede! Und er fiel nieder vor dem König auf sein Antlitz zur Erde und sprach, gelobt sei der Herr dein Gott, der die Leute dahingegeben hat, die ihre Hand gegen meinen Herrn, den König, erhoben haben. Aber der König sprach, geht's auch meinem Sohn Absalom gut? Geht's dem Jungen gut? Ahimaaz sprach, ich sah ein großes Durcheinander, ein großes Getümmel. Als Joab des Königs Knecht und mich deinen Knecht sandte, und ich weiß nicht, was los war. Der König sprach, tritt zur Seite, stell dich dahin. Und er trat zur Seite und blieb stehen. Siehe, da kam der Mohr und sprach, gute Botschaft, mein Herr und König. Der Herr hat dir heute Recht verschafft gegen alle, die sich gegen dich auflehnten. Und der König fragte den Mohren, geht es meinem Sohn Absalom auch gut? Der Mohr sprach, es müsse den Feinden meines Herrn des Königs ergehen, wie es dem jungen Mann ergangen ist. Und auch allen, die sich böswillig gegen dich auflehnen. Da erbebte der König und rief, Absalom, mein Sohn, mein Sohn. Das ist ja eine so ausführlich, mit Liebe und mit Können erzählte Geschichte, wie wir sie selten in der Bibel haben. Ist Ihnen schon mal aufgegangen, dass die biblischen Berichte, besonders von Jesus, ja ganz prägnant sind. Da könnten noch die Reporter der Bild-Zeitung davon lernen. 3-4 Sätze. Und es kam ein Aussätziger, rief und sprach, Herr, erbarme dich, und Jesus legte die Hand auf ihn und heilte ihn. Ganz kurze Berichte. Und warum ist hier so ein ausführlicher Bericht mit erzählerischem Können gestaltet? Es hätte ja genügt, wenn es um den Kummer des Vaters gegangen wäre, das einfach geheißen hätte, und Absalom wurde totgeschlagen von Joab, und als David es hörte, erbebte sein Herz. Und die ganze Geschichte mit Ahimaaz, was bringt's? Kann man weglassen. Warum denn diese ausführliche Geschichte, wenn es auch darum gegangen wäre, um die Thronwirren in der Thronfolge des Davids zu schildern, hätte es die ganze Ahimaaz-Geschichte auch nicht gebraucht. Die Bibel lässt ja viel weg, berichtet nicht ausführlich wie ein Geschichtsbuch und dann und dann und dann. Es ist fast absichtslos, diese Geschichte erzählt, fast bloß wie eine Tragödie, packend. So wie die Gestalt des Läufers von Marathon nach der Schlacht von Marathon, die ja wesentlich später war als diese Schlacht des Absalom, bis heute die Menschen bewegt, nicht nur wegen des Marathonlaufs, sondern wie dieser Läufer seine 34 Kilometer herunterpäst und bloß noch rufen kann, denn die Käker, kam ein, wir haben gesiegt, und dann bricht er atemlos tot zusammen. Bewegend, tragisch. Und faszinierend, wie die letzte Kraft im Laufen eingesetzt wird, die Botschaft zu überbringen, wir haben gesiegt, Friede. Und so könnte es sein, dass das einfach eine kleine Erzählung ist aus dem Altertum Israels, aber warum gehört die hinein in die Geschichte des von Gott erwählten David? Ich habe mich lange gefragt. Ich glaube, dass wir mal begreifen, Warum? Markus über seinen ganzen Bericht der Evangelien geschrieben hat, das ist der Anfang des Evangeliums. Er schreibt nicht einfach über die Geschichte von Jesus. Mensch, das ist das, was hinausgeschrien werden muss. Das ist das, was wie ein Lauf durch den Mittelmeerraum gehen muss, diese Nachricht von Jesus. Warum der Paulus sagt, Römer 1, dass er verpflichtet ist, das Evangelium zu sagen, berufen als Apostel durch den Vater von Jesus Christus, ausgesondert zu predigen das Evangelium Gottes. Ich schäme mich dieses Evangeliums nicht. Sei Kraft Gottes. Also hier sind schon in diesem alten Ahimaaz-Bericht Materialien, die helfen können, geistliche Tatbestände anschaulich zu machen, lebendig zu machen. Und uns auch einen Impuls zu geben, uns der verhockten, so oft verhockten Christenheit, wie wenn ich liefe. Also lauf doch! Wir kommen doch oft über die engsten Kreise. Noch nicht mal unsere eigene Familie können wir das Evangelium vermitteln, noch nicht mal der mit uns im gleichen Haus wohnenden Leute. Wir tun so schwer, wie wenn wir einen stinkenden Hering aus der Tasche ziehen wollten, wenn wir von Jesus reden. Nein, das ist Evangelium, frohe Botschaft. Vom Sieg, ja, nicht vom Sieg, sondern von dem, der seines eigenen Sohnes nicht verschont hat. Und wenn der David bloß noch in einer verständlichen Vaterliebe, fast einer Affenliebe gesagt hat, verschont mir meinen Absalom. Noch viel mehr Würde hat auch Jesus gehabt. In der Ewigkeit beim Vater. Hätte auch Gott sagen können, für die paar Lumpenkerle da auf der Welt, die nicht mal ein bisschen Anstand in ihr Leben hineinbringen sollen, da soll mein Sohn sterben, wozu? Dann lassen wir es eben. Die haben es auch nicht besser verdient als Sodom und Gomorra. Nein, er hat seines eingeborenen Sohnes nicht verschont, sondern hat ihn für uns alle dahingegeben. Evangelium. Die gute Botschaft von der großen Liebe Gottes. Er hat ihn für den Glauben hingestellt in seinem Blut. Wir sollten gar nicht so viel argumentieren und diskutieren. So manchmal das einfach bloß auch bezeugen. Gott will dafür sorgen, dass diese Botschaft auch ankommt. Wir können es doch nicht intellektuell klar machen. Mit unserem Verstand. Der große amerikanische Schriftsteller John Updike, der selber gar nicht bekennender Christ sein will, aber gesagt hat, hinein in die Zweifel, die der modernen Welt da sind. Ohne eine übernatürliche Rettungsaktion ist doch unsere irdische Existenz sinnlos. Wenn da nichts Überirdisches, das über unseren Verstand hinausgeht, passiert, dann hilft nichts. Er hat seinen heiligen Sohn nicht verschont, sondern ihn für uns dahingegeben. Wollte Gott, ich wäre für dich gestorben. Jesus hat sich für uns hingegeben. Wie wenn ich liefe, ey, lauf doch. Wir brauchen wieder diese Dynamik des Evangeliums, diese Freude, das zu bezeugen. Bin mir komisch vorgekommen, fast armselig, wie ich so bürokratisch mein Pfarrleben dahin gelebt habe. Und da ist einer gelaufen mit letzter Kraft, bloß um die Botschaft zu überbringen. Mit letztem Einsatz und war dabei überglücklich. Wir haben eine viel bessere Botschaft auszurichten und sollten alle Fantasie, alle Dynamik und alle Kraft aufwenden, um das weiterzugeben. Herr Jesus, hab du Dank, dass du dich hingeben liest für uns. Und dass wir davon leben, auch in unserem Glauben, dass es Botinnen und Boten gegeben hat, die diese Dynamik in ihrem Leben hatten. Ich möchte es weitergeben. Kindergottesdiensthelferinnen und Patentanten und Großmütter und Erzieherinnen und Lehrer. Danke für die vielen, denen wir es abgespürt haben, dass bei ihnen nicht Routine, die uns hingewiesen haben auf den großen Vater, deinen Vater, Herr Jesus, der dich nicht verschont hat. Und du hast Ja dazu gesagt. Damit wir wissen, ist was geschehen, damit wir aus dem Verderben gerettet werden können. Die überirdische Rettungsaktion ist in Kraft. Gib, dass wir uns hier anvertrauen und auch mit Liebe und Eifer sie weiterzugeben versuchen. Amen.